Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Etwa 180 Raketen am Himmel über Israel. Luftalarm im ganzen Land. Die Menschen suchen Schutz. Auch Tel Aviv und Jerusalem waren heute Abend Ziel der Attacken aus dem Iran. Laut israelischer Armee schlugen einige Geschosse auf dem Boden ein und konnten nicht abgefangen werden. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen an diesem Dienstagabend. Wir schauen auf die aktuellen Entwicklungen im Nahen Osten und die Eskalation in den vergangenen Stunden. Der Iran hat Israel heute Abend also mit Raketen angegriffen. Die USA hatten zuvor vor einem unmittelbar bevorstehenden Angriff gewarnt. Fragen wir direkt nach in Tel Aviv bei Sophie von der Tann. Sophie, du bist im Norden von Tel Aviv in der Nähe der Zentrale des Geheimdienstes Mossad. Wie und wo hast du diese Raketenangriffe erlebt?
Also wir waren vorhin noch im Norden von Israel und auf einmal ging auf meinem Handy der Raketenalarm los im ganzen Land. Das Handy hat nur noch geklingelt und dann konnten wir auch sehen, wie Raketen Richtung Haifa, Richtung Zentrum des Landes abgefeuert werden und dann vom Raketenabwehrsystem Iron Dome abgefangen werden. Meine Kolleginnen und Kollegen in Tel Aviv, die waren dort im Bunker und haben im Prinzip im Sekundentakt die Explosionen durch die Abschüsse gehört. Und hier eben im Norden von Tel Aviv, hier sieht man auch die Schäden, die das angerichtet hat.
Und wie groß sind diese Schäden, Sophie? Es sollen ja immerhin etwa 180 Raketen vom Iran aus auf Israel abgefeuert worden sein.
Also hier, das ist unweit vom Mossad Headquarter, also vom israelischen Auslandsgeheimdienst, der Zentrale, kann man sehen, einen ziemlich großen Krater, den eine Rakete hier hinterlassen hat, die hier eingeschlagen ist. Das Ganze wird jetzt gerade aufgeräumt. Es ist auch in einem Schulgebäude südlich von Tel Aviv in einer Stadt eine Rakete eingeschlagen. Möglicherweise gibt es auch Schäden an Militärbasen. Aber in Anbetracht der vielen Raketen dieser mehr als 180 Raketen, die abgefeuert wurden, ist der Schaden sehr begrenzt. Das war ein großer Erfolg militärisch, muss man sagen, für Israel, dass sie diesen Angriff so abgewehrt haben. Die Schäden halten sich sehr in Grenzen. Bislang bekannt, 2 Verletzte, 1 Toter.
Dankeschön, Sophie, für den Moment. Wir sprechen gleich noch einmal weiter. Die Behörden hatten die Menschen nach der Warnung der USA zwar rechtzeitig aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen, aber die Raketen aus dem Iran sind natürlich auch ein Zeichen dafür, dass der Krieg im Nahen Osten zu einem noch größeren Konflikt eskalieren könnte. Dass die Spirale aus Schlag und Gegenschlag gebrochen werden kann, das erscheint heute Abend bloßes Wunschdenken zu sein. Aus Tel Aviv, Oliver Feldfort.
Um 19.30 Uhr heulen in Tel Aviv die Sirenen, Luftalarm, Raketen aus dem Iran. Sie kommen in Wellen. Das israelische Abwehrsystem Iron Dome fängt die meisten von ihnen ab. Jedes Mal ein lauter Knall am Himmel. Der Iran will Vergeltung für die Angriffe des israelischen Militärs auf die Hisbollah im Libanon und auf den Chef der Terrormiliz Nasrallah am vergangenen Freitag. Israel kündigt an, dass dieser Angriff heute Folgen für den Iran haben wird. Wir werden die Bürger Israels verteidigen. Dieser Angriff wird Konsequenzen haben. Wir haben Pläne und wir werden handeln an dem Ort und zu dem Zeitpunkt, den wir entscheiden. Keine Toten und nur wenige Verletzte durch den Raketenangriff. Die Flugabwehr hat Schlimmeres verhindert. Beim Iron Dome entdeckt das Radar ankommende Raketen in bis zu 70 Kilometern Entfernung. In Sekundenbruchteilen berechnet das System deren Flugbahn und den wahrscheinlichen Einschlagspunkt. Steuert eine Rakete auf besiedeltes Gebiet zu, feuert Iron Dome Abwehrraketen und zerstört diese noch in der Luft. Etwa ein Dutzend dieser Systeme sind über ganz Israel verteilt. Eine Einheit kann etwa 150 Quadratkilometer abdecken und 6 Flugobjekte gleichzeitig erfassen. Schon am Nachmittag hatte die amerikanische Regierung gewarnt, vieles spräche für einen sich anbahnenden iranischen Raketenangriff. Erst widersprach das israelische Militär, dann bat man gerade ältere Menschen, sich in der Nähe von Schutzräumen aufzuhalten. Kurz vor dem Raketenangriff eine weitere Schreckensmeldung. 2 Attentäter schießen auf Passanten, die auf die Straßenbahn in Jaffa, einem Stadtteil von Tel Aviv, warten. 6 Tote, viele Verletzte, die Bilanz dieses Terroranschlags. Wir wissen, woher die Terroristen stammen und wir sind deswegen mit dem Geheimdienst in Kontakt. Ich kann sagen, dass es keine Israelis sind. Die Lage in Israel und der Region spitzt sich weiter zu. Schon heute Nacht will das israelische Militär reagieren. Auf die Vergeltungsankündigung Israels hat wiederum der Iran erklärt, dass diese nicht unbeantwortet bleiben werde.
Und damit noch einmal zu Sophie von der Tann in Tel Aviv. Sophie, was hörst du? Wie wird Israel auf die iranischen Angriffe von heute Abend reagieren?
Also Premierminister Netanyahu hat gesagt, der Iran habe einen Fehler gemacht und werde dafür einen hohen Preis zahlen müssen. Die Frage ist, wie könnte so eine Reaktion aussehen? Möglicherweise gerichtet auf wirtschaftliche Ziele, also zum Beispiel auf den größten iranischen Ölexportterminal oder auf militärische Ziele, auf Raketenabschussrampen zum Beispiel. Es steht natürlich auch immer im Raum die Frage, könnte man auf das Atomprogramm abziehen? Allerdings, das ist schwierig, weil vieles davon unter Grund ist. Es ist unklar, wann Israel reagiert, in welchem Umfang Israel reagieren wird und auch welche Rolle die USA dabei möglicherweise spielen werden. Wir müssen das jetzt abwarten.
Dankeschön, Sophie. In die USA schauen wir gleich noch, aber jetzt erst einmal alles Gute nach Tel Aviv. Und wir gehen weiter in den Iran zu Katharina Willinger. Katharina, es sollte ein Vergeltungsschlag für den Tod von Hezbollah-Chef Nasrallah und Hamas-Führer Haniyeh sein. Wie schätzt du das ein? Werden weitere iranische Angriffe folgen?
Naja, die Rhetorik der Revolutionsgarde, die hat heute im Laufe des Abends 2 Statements rausgegeben, sagt, das war jetzt die Vergeltung, du hast das angesprochen, für Haniyeh und für Nasrallah und noch einen weiteren iranischen Kommandeur. Und die Drohung gleich hinterher, Sophie hat es erwähnt, dass wenn Israel jetzt wiederum reagiert und die Aussagen von Netanyahu vor wenigen Minuten deuten ja darauf hin, dann wäre der Iran bereit sofort vernichtender, so ist das Wording der Revolutionsgarde, zurückzuschlagen. Der Angriff ist wesentlich stärker gewesen als der im April. Wir erinnern uns, da hat der Iran ja schon einmal mehr als 300 Drohnen und Raketen Richtung Israel geschickt. Dieser Angriff war vorher angekündigt, angeblich auch im Weißen Haus bekannt, die Nachbarländer gewarnt. Und es waren Flugkörper, die teilweise 6-7 Stunden brauchten, um überhaupt in den israelischen Luftraum einzudringen. Die Situation diesmal anders. Es waren zum Teil Hyperschallraketen, die in wenigen Minuten von Iran nach Israel fliegen konnten. Also da ging die Symbolkraft jetzt in eine ganz andere Richtung. Klare Statements und die Wahrmachung der Drohungen, die vom Regime aus Teheran geschickt worden waren.
Man rechnet jetzt mit israelischen Gegenangriffen. Wie gehen denn die Menschen im Iran damit um?
Also das ist sehr gespalten. Es gibt einerseits die Menschen, und ich würde sagen, die machen einen Großteil der Bevölkerung aus, die Sorge haben vor einem Krieg, die Angst haben. Sie wissen, was es bedeutet. In den 80er Jahren gab es hier einen 8 Jahre dauernden Krieg mit dem Nachbarland Irak. Es sind hunderttausende Menschen auf beiden Seiten umgekommen. Die Sorge ist groß und auch die Skepsis darüber, dass der Iran so viel Geld in Waffen und in Krieg investiert. Und dann gibt es die Menschen im Land, die Hardliner, die das Regime unterstützen, die für die Revolution von 1979 brennen. Die haben sich heute Nacht hier auch in der Innenstadt versammelt. Kollegen waren dort, um zu drehen. Und die haben auf unsere Fragen, ob sie denn Angst jetzt haben vor einem möglichen Krieg, den das Ganze bedeuten könnte, gesagt, wir stehen dahinter. Was da heute passiert ist, das war dringend notwendig. Also das sind natürlich ideologisierte Menschen, die das voll unterstützen.
Dankeschön, Katharina Willinger in Teheran. Ja, international wird der iranische Beschuss weitgehend kritisiert. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock verurteilte ihn, Zitat, auf das Allerschärfste. Er führe die Region weiter an den Abgrund, schrieb sie beim Kurznachrichtendienst X. Wie man in den USA im Weißen Haus darauf reagiert, darüber spreche ich jetzt mit Gudrun Engel in Washington. Gudrun, die USA hatten den Iran vor einem Angriff gewarnt. Wie sind jetzt die Reaktionen?
Ja, die USA hatten vorher Informationen zu diesem Angriff. Tatsächlich hat Joe Biden und auch Vizepräsidentin Harris beide haben diesen Angriff im Situation Room des Weißen Hauses verfolgt und danach gefragt, wie denn jetzt eine US-Reaktion dazu aussieht, hat Joe Biden mitgeteilt, there is an active discussion ongoing, was so viel heißt wie, wir diskutieren uns da gerade die Köpfe drüber heiß und haben noch nichts entschieden. Denn die USA waren ja tatsächlich auch in die Abwehr dieses Angriffs daran beteiligt, haben von zwei US-Zerstörern im Mittelmeer mehrere Abfangraketen gefeuert, um eben diesen Angriff abzuwehren. Wir erleben jetzt aber auch, dass sich weitere Beteiligte äußern und das Ganze schon zum Wahlkampfthema hier in den Vereinigten Staaten gemacht wird. Donald Trump hat sich geäußert und gesagt, unter seiner Regierung hätte es niemals einen Angriff des Iran gegeben und der dritte Weltkrieg stehe bevor. Kamala Harris ist vor wenigen Minuten vor die Kameras getreten und sie hat gesagt, Israel hat selbstverständlich das Recht, sich zu verteidigen. Die USA stehen klar an der Seite Israels und man wolle aber auf jeden Fall eine Deeskalation der Situation.
Ja, kommen wir nochmal auf das klar an der Seite Israels stehen zurück. Die USA haben angekündigt, ihre Truppen in der Region zu verstärken. Könnte es also sein, dass die Vereinigten Staaten militärisch in diesen Konflikt richtig eingreifen?
Das möchte niemand, das wollen alle unbedingt vermeiden. Es ist tatsächlich so, dass 40.000 Truppen Amerikaner bereits in der Region stationiert sind, im Irak, in Syrien, aber auch in Israel. Und dass jetzt das Ganze nochmal verstärkt wird mit 2.000 bis 3.000 Soldatinnen und Soldaten. Zwei Flugzeugträger sind auf dem Weg in die Region. Aber das soll vor allem der Abschreckung dienen und der Stabilisierung der Situation. Gleichzeitig erleben wir eine große Diplomatieoffensive seit dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober im vergangenen Jahr war Außenminister Blinken 10-mal bereits in der Region, um dort für Befriedung zu sorgen. Und auch Joe Biden selbst ist hingereist. Und man wird vermutlich erleben, dass die Amerikaner sich weiter darum bemühen, eine diplomatische Lösung zu finden.
Dankeschön, Gudrun Engel in Washington. Die israelische Armee wiederum ist nach eigenen Angaben seit vergangener Nacht mit Panzern in den Süden des Libanon vorgerückt. Das israelische Militär will die mit dem Iran verbündete islamistische Hezbollah-Miliz, die den Südlibanon kontrolliert, mit dieser Bodenoffensive offenbar hinter den Litani-Fluss zurückdrängen, etwa 30 Kilometer nördlich der israelisch-libanesischen Grenze. Die libanesische Bevölkerung soll sich laut israelischer Armee nördlich des Awali-Flusses in Sicherheit bringen. Aber was bedeutet das alles auch für die Menschen im Libanon? Ramin Sina.
Ruhe strahlt er aus in unruhigen Zeiten. Abu Ahmed bastelt eine Masbaha, eine Gebetskette. Seit 60 Jahren verdient der Libanese mit dem Verkauf dieser Ketten sein Geld, jeden Tag ein paar wenige Dollar. Zahlreiche Kriege hat Abu Ahmed überlebt, ob 1982 oder 2006 gegen Israel. Er saß stets an dieser Straßenecke in Beirut. Nun glaubt er an eine Wiederholung der Geschichte. Ich habe große Angst um mein Land. Erst kommen sie mit der Luftwaffe, dann dringen sie ein, Stück für Stück mit ihren Panzern. Dann wird der libanesische Widerstand sie bekämpfen. So wird es geschehen. Abu Ahmed hat 18 Jahre israelische Besatzung des Südlibanon erlebt und dann im Jahr 2000 den Rückzug der israelischen Panzer. Auch den Guerillakrieg der Hezbollah mit Israel 2006. Die Bilder gleichen sich, damals wie heute. Ob auf die Hauptstadt Beirut oder im Grenzgebiet, Israel fliegt weiter massive Luftschläge und verkündet am Morgen den Beginn einer Bodenoffensive. Die Hezbollah hat die libanesischen Dörfer an der Grenze zu Militärbasen umgebaut, bereit für einen Angriff auf Israel. Was genau an der Grenze zwischen Libanon und Israel passiert, lässt sich kaum unabhängig überprüfen. Das israelische Militär spricht von schweren Gefechten im Südlibanon. Die UN-Beobachtermission in der Grenzregion erklärt dagegen, es gebe derzeit kein Eindringen am Boden. Auch die Hezbollah und die libanesische Regierung verneinen einen israelischen Einmarsch. Verwirrung, gleichzeitig Ungewissheit im Libanon. Sicher ist, Hunderttausende sind auf der Flucht. Weil Notunterkünfte voll sind, schlafen viele unter freiem Himmel. Auch Zeina Nassar hat ihr Lager am Strand aufgebaut. Im Krieg der Informationen traut sie keiner Seite mehr. Es ist eine Schande für unser Land. Die Situation war schon schlimm, jetzt wird sie immer schlimmer. Den Politikern sind die Menschen doch egal. Vielen hilft nur noch das Beten. Mit der richtigen Gebetskette von Abu Ahmed. Er hat heute gut verdient, immerhin. Eine politische Lösung für den Libanon könnten nur die wichtigsten Verbündeten der Hisbollah und Israels finden. Wenn sich der Iran und die USA einigen, wird man das Ergebnis sehen. Wenn es zu keiner Einigung kommt, wird die Bedrohung für den Libanon immer größer. Die Perlen für die Gebetsketten würden Farbe in seinen Tag bringen, sagt er. Abu Ahmed weiß, es sind sehr dunkle Wochen für sein Land und seine Region.
Simon Riesche in Beirut. Warum haben die Hisbollah und andere bestritten, dass es eine israelische Bodenoperation im Süden des Libanon gibt?
Naja, für die Hisbollah kann man nur mutmaßen. Möglicherweise sollte es auch ein Signal der Stärke sein, auch an die eigenen Anhänger, zeigen, dass man alles im Griff hat, auch wenn es vielleicht nicht so ist. Aber es kommt vielleicht auch auf die Definition des Wortes Bodenoffensive an. Es war ja ganz interessant zu hören, dass Israel sagte, man habe auch schon vor dem heutigen Tag zahlreiche Operationen im Libanon durchgeführt. So oder so, die Schläge gehen unvermindert hart weiter. Die Luftschläge auf den Süden des Libanon, auch hier in Beirut, haben wir heute Luftschläge gesehen. Viele, viele Menschen sind einmal mehr gezwungen, ihre Heimat zu verlassen, machen sich auf den Weg nach Norden. Also alles sehr, sehr dramatische Entwicklungen hier im Libanon.
Und die neue Eskalation zwischen Iran und Israel, was bedeutet die jetzt für den Libanon?
Naja, also wenn es weiter eskaliert, dann sicherlich nichts Gutes. Der Libanon gilt ja bereits als Spielfeld, um nicht zu sagen Schlachtfeld des israelisch-iranischen Konfliktes, eben weil die Hisbollah-Miliz so eine große Nähe zum Iran aufweist. Wenn das alles jetzt sich weiter erhitzt, dann ist das nichts Gutes für den Libanon. Einige Hisbollah-Anhänger dürften sicherlich Genugtuung heute gespürt haben. Es wurde ja gefordert, dass der Iran doch bitte den Tod von Hisbollah-Chef Nasrallah rächen solle. Allein bleibt die Frage, was jetzt der Hisbollah im Kampf oder im Konflikt mit Israel diese Raketen denn heute bringen. Denn die Entscheidung Israels, weiter gegen die Hisbollah vorzugehen, die bleibt ja bestehen und dürfte wahrscheinlich sogar noch entschiedener sein, die Kriegsführung in den nächsten Wochen, in den nächsten Tagen.
Dankeschön, Simon Riesche, für diese Einschätzungen aus Beirut. Und auch heute wieder bei uns im Interview, um die Lage einzuordnen, der Nahost-Experte Daniel Gerlach. Er ist Chefredakteur der Zeitschrift Zenit und wir erreichen ihn auch heute wieder im Irak. Guten Abend, Herr Gerlach, in Bagdad.
Ja, guten Abend nach Hamburg.
Wie schätzen Sie das ein? Wie wird Israel auf den iranischen Angriff reagieren? Wie lange wird jetzt immer Angriff auf Gegenangriff folgen?
Na, für die iranische Seite scheint es ja hiermit erledigt zu sein. Das ist ein bisschen kurios, aber das kennen wir von der iranischen Seite schon. Man schießt Raketen ab und sagt dann, für uns ist das Thema jetzt erstmal erledigt. Wir haben kein Interesse daran, weiter zu eskalieren. Wir betrachten das als eine angemessene Reaktion. Das letzte Mal haben die Israelis, dem ging ja ein Angriff der Israelis auf ein iranisches Ziel, damals voraus im April, da haben die Israelis dann wiederum möglicherweise im eigenen Interesse, aber auch im Interesse der amerikanischen Verbündeten erstmal sich zurückgehalten, haben zwar einen Angriff geflogen, von dem immer noch nicht ganz klar ist, was da eigentlich getroffen wurde in der Nähe von Isfahan, aber es dabei belassen. Diesmal hat Netanyahu gesagt, wenn ein weiterer Angriff aus Iran erfolgt, und das war jetzt der weitere Angriff, dann werden wir hart und auch schnell zuschlagen. Und das sollte man zumindest nicht als einfach nur Warnung ignorieren, weil ich denke schon, dass da was hintersteckt. Allerdings kann ich mir schon vorstellen, dass die Israelis diesen Gegenschlag jetzt so koordinieren werden, dass sie sich erstmal auf den Libanon konzentrieren und dann zeitversetzt zurückschlagen. Aber ich denke, es wird auf jeden Fall irgendeine Aktion der Israelis kommen.
Ist Israel denn wirklich so stark, gleichzeitig oder auch nacheinander gegen alle Parteien militärisch vorgehen zu können? Also in Gaza gegen die Hamas, im Norden gegen die Hisbollah und jetzt eben auch noch gegen den Iran?
Es scheint die aktuelle Abschreckungsdoktrin der Israelis zu sein, genau das unter Beweis stellen zu wollen. Und das ist ein gefährliches Spiel, weil dem folgt natürlich eine gewisse Hybris, wenn wir uns die israelische Presse anschauen, auch was Politiker sagen. Die sind begeistert davon, dass Israel jetzt die Gelegenheit nutzt, mit allen seinen Feinden aufzuräumen. Man spricht ja sogar davon und man sieht auch Zeichen davon, dass jetzt in Syrien auch die Angriffe vermehrt losgehen. Also Diese Situation ist eine sehr gefährliche. Das ist eigentlich auch eine Situation, vor der die israelischen Generäle, auch Geheimdienstler immer gewarnt haben, gesagt haben, lasst uns nicht so weit gehen. Aber man scheint die technische Überlegenheit jetzt gerade irgendwie voll auszunutzen und die Rolle der Amerikaner auszuspielen. Die Amerikaner haben sehr, sehr schwach sich verhalten. Sie haben es nicht geschafft, politischen Einfluss dahingehend auszuüben, dass die Situation nicht weiter eskaliert, auch nicht im Libanon. Und müssen sich jetzt mit der Strategie der Israelis arrangieren. Und das bedeutet, dass sie die Israelis unterstützen. Und es drängt sich der Verdacht auf, dass es ihnen jetzt auch in die Strategie passt, dass sie ihre Strategie umgestellt haben und sagen, gut, vielleicht ist es besser, dass die Israelis jetzt die Verbündeten Irans in der Region hart treffen, möglicherweise sogar so hart treffen, dass sie keine akute Gefahr mehr auch für amerikanische Ziele darstellen. Und gleichzeitig ist Amerika nicht so in der Schusslinie. Denn vorher war es so, dass die Amerikaner am Golf damit rechnen mussten, wenn es einen Krieg mit Iran gibt, dann schießt Iran auch auf amerikanische Truppen am Golf. Aber mittlerweile scheint das so zu sein, dass die Iraner davon ablassen. Und das ist eine neue Situation, in der sich die Amerikaner dann einrichten können.
Und wie groß ist die Gefahr eben dieser Eskalation auch mit Blick auf das iranische Atomprogramm?
Die Iraner haben ein Programm, was sie sehr gut schützen, und internationale Beobachter und Experten gehen auch davon aus, dass es sehr schwierig sein wird, die Atomanlagen zu treffen, jetzt unabhängig von der Frage, ob dort tatsächlich Atomwaffen produziert werden oder nicht. Aber die Israelis haben gesagt, haben erkennen lassen, dass sie die Gelegenheit nutzen wollen jetzt, diese Eskalation, um sich auch mit diesem Thema zu beschäftigen. Und Netanyahu versucht, glaube ich, auch die Amerikaner da mit hineinzuziehen. Jetzt eben diese Situation zu nutzen, dass alle im Kriegsmodus sind und eben auch dieser Doktrin zu folgen, die ja in der Region große Erschütterung hervorruft, aber natürlich auch großen Eindruck macht. Es wird allerdings wohl dazu führen, dass sich nicht nur Iran, sondern auch die anderen Staaten der Region überlegen, dass sie sich sehr schnell deutlich mehr bewaffnen, weil sie angesichts dieser dramatischen israelischen Überlegenheit, die hier gerade demonstriert wird, eigentlich neue Lösungen finden müssen. Und dazu gehören wahrscheinlich auch Nuklearwaffen. Und deswegen denke ich, muss man davon ausgehen, dass nicht nur Iran, sondern auch die arabische Welt darauf schauen wird, sich möglichst bald mit Abschreckungswaffen auszurüsten. Denn wenn man in die Zukunft schaut, weiß man ja nicht, ob es nicht irgendwann mal einen selbst trifft.
Sagt Nahost-Experte Daniel Gerlach, vielen Dank für dieses Gespräch direkt aus Bagdad.
Dankeschön.
Und wir schauen nach Brüssel, wo dieser Mann heute an seinem ersten Arbeitstag so viele Kriege und Krisen weltweit im Blick haben muss, wie nur wenige seiner Vorgänger bei deren Start in diesen Job. Der frühere niederländische Ministerpräsident Mark Rutte ist neuer NATO-Generalsekretär. Er wird also viel reden und überzeugen müssen. Da war sein Vorgänger Jens Stoltenberg hier heute noch ein dankbarer Gesprächspartner. Aber es dürften schnell ganz andere kommen. Aus Brüssel, Tina Hassel.
Mit dem Fahrrad, gut gelaunt und zugänglich für Selfies, so hatte sich der langjährige Regierungschef im Sommer aus der niederländischen Politik verabschiedet. Das Fahrrad hat Mark Rutte in Den Haag gelassen, denn nun übernimmt er den Topjob bei der NATO in Brüssel und das in Zeiten wachsender Krisen. Wir müssen besser und schneller werden, um die enormen Herausforderungen zu meistern. Wir brauchen besser ausgerüstete Truppen, eine robustere transatlantische Rüstungsindustrie. Priorität Nummer eins hat für ihn die Unterstützung der Ukraine. Schon als niederländischer Regierungschef hatte Rutte für Kampfflieger gesorgt und die F-16-Allianz ins Leben gerufen. Die Ukraine gehöre in die NATO und müsse den Krieg gewinnen. Dabei war Rutte lange eher russlandfreundlich. Der dramatische Wendepunkt kam im Juli 2014. Der Abschuss von Flug MH17 über der Ukraine durch eine russische Flugabwehrrakete mit 298 Toten, darunter viele Niederländer. Rutte sagte im Anschluss, er habe damals erst erkannt, wie brutal Putin agiere. Heute bezog er sich wieder darauf. Ich weiß aus eigener Erfahrung, durch den Abschuss von Flug MH17 im Jahr 2014, der Ukraine-Konflikt beschränkt sich nicht nur auf die Frontlinien vor Ort. Deshalb müssen wir handeln. Der geschmeidige Niederländer weiß auch, mit Ex-Präsident Trump umzugehen. Als der drohte, die NATO zu verlassen, aus Ärger über die geringen europäischen Verteidigungsausgaben, vor allem der Deutschen, gelang es Rutte, ihn wieder umzustimmen. I like this guy, ich mag den Typ, hatte Trump damals gesagt. Gute Voraussetzungen, falls er wiedergewählt würde. Rutte zeigte sich gelassen, egal ob Harris oder Trump gewinnen sollten. Ich kann mit beiden gut arbeiten, egal wie der Ausgang ist. Wählen kann ich sowieso nicht, warten wir, was rauskommt. Als langjähriger Regierungschef ist Rutte in Europa eng verdrahtet. Gute Voraussetzung, bei der europäischen Sicherheitspolitik enger zusammenzuarbeiten.
Die Hoffnung ist, dass der neue Generalsekretär, eben weil er aus einem EU-Land kommt, ein besseres Verständnis von EU-Prozessen und Politiken hat. Dass er sich also noch stärker für eine Kooperation zwischen EU und NATO einsetzen kann und die EU mehr mitdenkt.
Nach 10 Jahren verabschiedet sich der scheidende Generalsekretär Stoltenberg spürbar bewegt von seinen Mitarbeitern. Ab heute muss Rutte dafür sorgen, dass die NATO auch künftig in der Lage ist, ihre Mitglieder im Notfall wirklich zu verteidigen.
Ja, aber die Ukraine verteidigt sich bekanntlich ohne die NATO und das Land und seine Soldaten zahlen einen hohen Preis. Denn wer für die Ukraine kämpft, riskiert auch, in russische Kriegsgefangenschaft zu geraten und gefoltert zu werden. Details hat heute eine UN-Beobachtermission für Menschenrechte veröffentlicht. Diese Details sind oft nur schwer erträglich, wie auch das, was ein ehemaliger ukrainischer Kriegsgefangener unserer Korrespondentin Isabel Shayani erzählt hat.
Als wir Irina im Sommer 2022 treffen, hat sie nicht mal Geld, um ihrem Baby Windeln zu kaufen. Seit ihr Mann Roman in russischer Kriegsgefangenschaft ist, kriegt die Familie keinen Sold. Mein Mann musste am 9. März an die Front. An dem Morgen haben wir das letzte Mal gesprochen. Auch im folgenden Winter hat sie kein Lebenszeichen von ihm. Wir beginnen zu drehen und genau in dem Moment, wirklich genau dann, erhält sie einen Anruf vom ukrainischen Geheimdienst. Er ist frei.
Ja.
Papa ist zurück. Roman gehörte zu den 50 ukrainischen Kriegsgefangenen, die bei diesem Austausch freikamen. Da ist er. 10 Monate Haft überlebt. Dann, über 1,5 Jahre später, unsere erste Begegnung. Vorsichtige Frage, ob er von der russischen Kriegsgefangenschaft erzählen will. Will er. Die russischen Soldaten sprachen miteinander darüber, was sie mit mir machen sollten, ob sie mich töten sollten oder nicht. Und einer unserer Kameraden sagte, tötet ihn nicht, er hat ein kleines Baby. Er lebte, war schwer verletzt am Kopf, lag in Kellern, bekam kaum medizinische Hilfe und noch weniger zu essen. Sie zogen uns nackt aus und prügelten uns mit Schlagstöcken, einfach den Buchstaben Z auf den Rücken. Und diejenigen, die schrien, die wurden so lange geschlagen, bis sie aufhörten. In meinem Fall zwangen sie mich, meine Socke in den Mund zu stecken. Das war in Olenivka, in der Nähe von Donetsk. Dieser Freund von mir und ein anderer, die wurden gezwungen, sich gegenseitig zu vergewaltigen. Nachdem sich jeder von ihnen geweigert hatte, wurde ihnen gesagt, okay, wenn ihr es nicht selbst tun wollt, dann wird es ein Stock für euch tun. Am Ende kam es nicht dazu. Andere ukrainische Kriegsgefangene berichten Ähnliches wie er. Das wird heute im veröffentlichten UN-Bericht deutlich. Wir haben 174 ukrainische Kriegsgefangene interviewt. 97% haben über Folter und Misshandlung berichtet. Das ist weit verbreitet und systematisch. Es ist das Schlimmste, was ich in meiner Laufbahn erlebt habe. Und sie interviewt seit 24 Jahren Kriegsgefangene. Die UN sagen, die Gefangenen bekämen wenig Essen, dafür die ganze Zeit Schläge, Tritte, Elektroschocks, Vergewaltigung. Andersherum foltern und misshandeln Ukrainer russische Kriegsgefangene laut UN-Bericht in 50% der Fälle, bei der Festnahme später nicht mehr. Irinas Leben ist anders, seit Roman zurück ist. Wenn es in der Familie Stress gibt, dann gibt sein Nervensystem ihm einen Schub. Und es ist fast unmöglich, das Problem ruhig und einfach zu lösen. Das heißt, die Fäuste und das Nervensystem sind involviert. Sein ganzer Oberkörper, der zittert dann automatisch. Ich versuche irgendwie, meine Freude zu bewahren. Meine Familie hilft mir dabei. Heute erhielt Roman einen schriftlichen Dank vom Staat für seinen Dienst. Finanziell drückt sich das nicht aus. Er bekommt eine monatliche Rente von 17,91 €.
Und wir kommen zu den weiteren Kurznachrichten des Tages mit dir, Susanne.
Der neue französische Premierminister Barnier hat in seiner Antrittsrede vor dem Parlament einen harten Sparkurs angekündigt. Die hohe Staatsverschuldung hänge wie ein Damoklesschwert über dem Land, sagte er vor der Nationalversammlung. Barnier hat dort keine Mehrheit. Das linke Lager will einen Misstrauensantrag gegen ihn stellen. Der Premier wäre auf die Duldung durch die Rechtspopulisten angewiesen. Landesweit gab es heute Proteste gegen die Regierung. Gewerkschaften forderten höhere Löhne und Pensionen. Der staatliche Ölkonzern ADNOC aus den Vereinigten Arabischen Emiraten will den DAX-Konzern Covestro übernehmen. Die ehemalige Bayer-Tochter aus Leverkusen fertigt Vorprodukte, etwa für die Auto-, Möbel- und Bauindustrie. ADNOC bietet nun insgesamt knapp 16 Milliarden Euro. Nach monatelangen Verhandlungen haben beide Seiten eine Investitionsvereinbarung unterzeichnet. Näheres dazu jetzt von Anja Kohl.
Nun liegt es an den Covestro-Aktionären. Die Hälfte von ihnen muss zustimmen, damit die Übernahme klappt. Was wahrscheinlich geworden ist, da ADNOC sein Angebot erhöht hat. Bei ADNOC handelt es sich um den staatlichen Ölkonzern der Vereinigten Arabischen Emirate, der 90% aller Erdöl- und Gasreserven des Landes kontrolliert und sich künftig mehr bei LNG und Wasserstoff engagieren möchte. Mit Covestro, das hochspezialisiert ist auf Kunststoffe und Recycling, hätten die Araber Zugang zu wichtigem Know-how und zu Vorprodukten für die geplante grüne Transformation. Im Gegenzug bekommt Covestro billige Energie für die Produktion seiner Kunststoffe. ADNOC hat zugestimmt, sich an die für die kommenden 8 Jahre geltenden Beschäftigungsgarantien für die 7.500 Mitarbeiter in Deutschland zu halten.
Wenn es darum geht, Schwerkriminelle oder Terroristen ins Visier zu nehmen, aufzuspüren und Beweise gegen sie zu sammeln, scheint eigentlich fast jedes Mittel recht zu sein. Aber wir leben in einem Rechtsstaat und das heißt, da werden auch den Ermittlungsbehörden Grenzen gesetzt. Vor allem die heimliche Überwachung sogenannter Kontaktpersonen, also von Bekannten oder Freunden, kann nicht einfach unendlich ausgedehnt werden. Das hat heute das Bundesverfassungsgericht entschieden und damit sind auch Teile des BKA-Gesetzes und damit die Befugnisse der Beamten verfassungswidrig. Dabei geht es vor allem um das Sammeln und Speichern von Daten. Kolja Schwarz.
Seit vielen Jahren brennt Stefanie Dilber für 1860 München. Sie sitzt im Ehrenrat des derzeitigen Drittliga-Fußballvereins und engagiert sich in Fanprojekten, zum Beispiel bei den Löwen gegen Rechts. Doch ihre Leidenschaft und ihr Einsatz führten wohl auch dazu, dass ihre persönlichen Daten bei der Polizei in München gespeichert sind. Das macht ihr Angst.
Ich habe tatsächlich immer die Befürchtung, dass die Personen, dass PolizeibeamtInnen, die im Einsatz sind, mich erkennen, dass ich vielleicht besonders beobachtet werde. Ich habe die Befürchtung, wenn ich eine Straftat oder eine Ordnungswidrigkeit bemerke und die dann anzeige, dass ich anders behandelt werde, weil ich ein Label habe, vielleicht eine Störerin oder dergleichen zu sein.
Sie selbst ist noch nie wegen einer Straftat verurteilt worden, hat aber durch ihre Fanarbeit Kontakt auch zu gewaltbereiten Fans. Deshalb glaubt Stefanie Dilber, dass ihre Daten sogar bundesweit im polizeilichen Informationssystem INPOL gespeichert sind. INPOL wird vom Bundeskriminalamt zur Verhütung und Verfolgung von Straftaten betrieben. Neben den Daten vom BKA landen auch die der Landeskriminalämter, der Landespolizeien und der Bundespolizei in INPOL. Sie alle haben auch darauf Zugriff. Die Richterinnen und Richter am Bundesverfassungsgericht schränken nun schon die Speicherung der persönlichen Daten ein. Eine solche dürfe es nur geben, wenn klar sei,
dass die Betroffenen eine strafrechtlich relevante Verbindung zu möglichen Straftaten aufweisen werden und gerade die gespeicherten Daten zu deren Verhütung und Verfolgung angemessen beitragen können.
Daneben stellt Karlsruhe klar, heimliche Überwachungsmaßnahmen gegenüber Kontaktpersonen von Terroristen, wie zum Beispiel Rechtsanwälten, sind nur dann möglich, wenn bei diesen Kontaktpersonen tatsächlich eine Nähe zu einer Terrorgefahr bestehe. Manches im BKA-Gesetz lassen die Verfassungshüter aber auch bestehen. Die Bedeutung des Datenaustauschs für den Sicherheitsauftrag des Staates erkennen sie ausdrücklich an. Stefanie Dilber ist zufrieden.
Ich bin schon tatsächlich erleichtert jetzt, dass da eine Rechtssicherheit eben da ist oder dass eben auch ich jetzt nicht mehr gespeichert werden kann, einfach so, dass ich da ein größeres Selbstvertrauen auch habe.
Bis zum 31. Juli nächsten Jahres muss der Gesetzgeber nun nachbessern, damit in den Polizeidatenbanken wirklich nur die Informationen landen, die für die Abwehr von Straftaten notwendig sind.
Und jetzt noch zu einer besonderen Liebe fürs Leben. Verrückterweise sind Ost-West-Paare auch nach fast 35 Jahren Wiedervereinigung noch eine seltene Kombination. Gerade mal 5% aller deutschen Paare haben so eine Verbindung. Und dazu werden in der Statistik nicht nur die mit Trauschein gezählt, sondern auch diejenigen, die einfach so in besonderer Beziehung miteinander unter einem Dach leben. Aber warum sind das so wenige? Passt das Leben miteinander nicht, weil das Leben ohne einander sie so stark geprägt hat? Petra Heißen war mittendrin in Schwerin, wo übermorgen der Tag der Deutschen Einheit gefeiert wird. Und da hat sie offenbar ein Ausnahmepaar zwischen Ost und West getroffen.
Dana aus Schwerin und Andreas aus Halle in Westfalen. Seit 7 Jahren sind sie zusammen, seit 4 Wochen verheiratet. Neugierig beobachten sie, was die Landeshauptstadt Mecklenburg-Vorpommerns zur Einheitsfeier auf die Beine stellt. Andreas hätte nie gedacht, mal wegen der Liebe nach Schwerin zu ziehen. Früher war er als Berufskraftfahrer öfter im Osten unterwegs.
Wenn man in die Städte guckt, wie sie früher aussahen, ich kannte die ja nur von früher alle. Also nach dem Mauerfall, die haben alle grottenhässlich ausgesehen. Und wenn ich mir das jetzt angucke, was ich hier sehe, dieses alte graue Schloss, was da war. Wenn ich mir das jetzt angucke, ist das eines der schönsten Schlösser, die ich mittlerweile kenne.
Dana lebt schon immer in Schwerin und kocht gerne noch typische DDR-Gerichte wie Lungenwurst. Das erinnert sie an ihre Kindheit. Als Andreas zu ihr zog, war ihre Familie erst skeptisch.
Als sie ihn dann kennengelernt haben, natürlich, so ein arroganter Kerl und ist ja so großkotzig. Ne? Ja, er hat ja so den Bessie raushängen lassen.
Auch die 55-Jährige eckte bei Andreas' Familie mit ihrer lebhaften Art erst an. Mittlerweile verstehen sie sich alle gut. Die beiden spüren kaum noch Ost-West-Unterschiede, außer beim Gehalt. Dana arbeitet in einem Insolvenzbüro mit Zweigstellen im Osten und im Westen.
Dann merkt man schon, dass die Kollegen in den alten Bundesländern ein anderes Gehalt haben, als ich hier in den neuen Bundesländern. Das ist immer noch.
Rückblickend hatte sie in der DDR eine glückliche Jugend, sagt Dana. Ihr Alltag sei vom starken Gemeinschaftsgefühl geprägt gewesen. Sie fühlte sich sicher, verbrachte viel Zeit in der Natur. Doch nach einem Urlaub am Plattensee in Ungarn erlebte sie die Schattenseiten der DDR.
Ich habe dort jemanden, also damals aus dem Westen, kennengelernt, einen jungen Mann. Und wir haben einen sehr regen Austausch dort gehabt. Auch, wie ist es bei euch, wie ist es bei uns? Und als ich dann wieder zu Hause war, wollte man weiter kommunizieren. Und irgendwann kam ich dann nach Hause und meine Post, die ich abgeschickt hatte in den Westen, lag dann von der Stasi gebracht auf dem Tisch. Und das gab dann natürlich Ärger.
Und verbaute ihr auch ihre beruflichen Ziele. Eigentlich wollte sie Lehrerin werden, doch nach diesem Vorfall bekam sie von ihrer Schule keine Empfehlung mehr für das Abitur und konnte deshalb nicht studieren. 1989 kam die Wende, doch während die meisten den Mauerfall feierten, hatte Dana Angst vor der Zukunft.
Und ich habe angefangen, richtig doll zu weinen. Wirklich, weil ich war ja so überzeugt, dass wir das richtig machen. Ne? Also ich habe aber auch im Umfeld gesehen, dass viele, die auch gefeiert haben, den Mauerfall, eben danach mit der Realität konfrontiert wurden. Plötzlich wurden sie arbeitslos. Sie haben 30 Jahre in der Firma gearbeitet, jetzt sind sie plötzlich arbeitslos.
Heute ist sie aber glücklich, dass die Mauer gefallen ist, denn so können sie zusammen mit dem Bulli reisen quer durch Deutschland. Mit ihrer ostdeutschen Mentalität hätte Dana ihn geerdet, sagt Andreas.
War, dass hier an erster Stelle genau der Gegensatz vom Kapitalismus steht, also eben halt der Zusammenhalt der Familie. Und das durfte ich von ihr sehr durchaus lernen. Und sie ist auch sehr hartnäckig und lässt da auch nicht nach.
Dana merkt erst seit der Beziehung mit Andreas, dass die DDR sie gehemmt hat, ihre Träume zu leben.
Dass ich hier viel größer denken darf, wie zum Beispiel, du schreibst so gut, schreib doch mal ein Buch. Und dass ich halt umsetzen kann. Also auch mit dem Job, wenn du unglücklich bist, kündige doch einfach und such dir einen neuen. Habe ich mich nicht getraut, ne, in meinem Alter. Und wenn mich noch, hat alles geklappt, neuen Job, zufrieden.
Auf dem Prival an der damaligen Grenze hat Andreas Dana einen Heiratsantrag gemacht. Beide wünschen sich, dass Ost und West in der nächsten Generation gar kein Thema mehr sind und dass beide Seiten weiterhin voneinander lernen.
Ja, hoffentlich. Und jetzt noch schnell der Blick aufs gesamtdeutsche Wetter. Claudia, wie warm müssen wir uns denn anziehen?
Oh Julia, die nächsten Tage noch mal ziemlich warm anziehen, so 14, 15 Grad tagsüber. Am Wochenende wird es aber wieder deutlich wärmer und auch trockener. Also Regencape ist morgen auch keine schlechte Idee. Denn das Tief, was jetzt über uns liegt, das wird erst so ab Donnerstag sich dann nach Südosten verabschieden. Dahinter kommen wir unter Hochdruckeinfluss. Man sieht, es ist alles noch so hellgelb. Und dann kommt vor einem neuen Tiefdruckgebiet auch mal etwas wärmere Luft zu uns. Das können sogar dann wieder über 20 Grad werden. Jetzt aber haben wir es erstmal noch mit Regen zu tun im äußersten Süden und im Norden. Über der Mitte lockert es gelegentlich auf. Da sind nur wenige Schauer unterwegs. Morgen dann Schauer, die sich aus Norden ausbreiten, die bis in die Mitte vorankommen. Da kann es auch zeitweise mal etwas kräftiger regnen. Einzelne Gewitter sind dabei. Und im Laufe des Nachmittags wird es dann von Nordwesten trockener. Temperaturen gehen zurück in der Nacht auf Werte von so 10 bis 12 Grad unter den dichten Wolken. Da, wo es aufklart, 6 bis 9 Grad. Morgen Nachmittag maximale Höchsttemperaturen von 11 bis 16 Grad. Und die nächsten Tage bringen dann erstmal noch häufiger nass. Und zwar am Donnerstag im Süden und nach Osten hin, also insgesamt in der Südhälfte. Temperaturen maximal so 10 bis 15 Grad. Dafür am Donnerstag trockenere Luft und dann kommt die Sonne häufiger raus.
Dankeschön, Claudia, für diese Aussichten. Das waren unsere Tagesthemen für heute. Wir geben jetzt weiter an Sandra Maischberger und ihre Talkgäste.
Mit dabei unter anderem die ehemalige Grünen-Fraktionsvorsitzende Renate Künast.
Und über die Lage in Nahost halten wir Sie weiter auf dem Laufenden auf Tagesschau 24 und natürlich auch auf tagesschau.de. Morgen sehen wir uns wieder, wenn Sie hoffentlich dabei sind. Bis dahin.
Tschüss.
Tschüss.